Hallo und herzlich willkommen zu einer Sendung aus der Reihe Stadt im Aufbruch. Neue Konzepte für nachhaltiges Leben, Arbeiten und Wirtschaften in München. Bis 2050 sollen ca. 70% der weltweiten Bevölkerung in Städten leben. Schon heute liegt der Anteil bei ca. 55%. Das heißt, alle Zukunftsfragen der Menschheit werden in den Städten beantwortet werden müssen. Und Städte haben das Potenzial, Pioniere des Wandels zu sein. Die hohe Dichte an sozialer Vielfalt, kurze Wege, Kreativität und Innovationsfähigkeit, Zugang zu Kultur, Bildung und Infrastruktur, eine demokratische Öffentlichkeit, dies alles können Faktoren sein für ein kreatives Labor, das neue Ideen für eine nachhaltige Zukunft unserer Gesellschaft hervorbringt. Und obwohl unstrittig ist, dass wir unser Leben und Arbeiten, unser wirtschaftliches Handeln und unser Konsumverhalten auf Nachhaltigkeit programmieren müssen, ziehen nur selten alle Akteure an einem Strang. Vielmehr werden noch immer von großen Teilen der Bevölkerung beispielsweise Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit, Klima- oder Umweltschutz mit Verzicht und Verlust an Lebensqualität verbunden. Dieser Auffassung bzw. diesen Ängsten wollen wir mit der Sendereihe entgegentreten. Bei der Sendung heute geht es ums Teilen und Tauschen, um Recycling, um Orte des Wandels, um Reparieren statt Wegwerfen und. Wir haben dem Umsonstschrank in Bogenhausen einen Besuch abgestattet. Wir stellen die alternative Stadtführung Orte des Wandels vor und den urbanen Gemeinschaftsgarten Grünspitz. Am Ende der Sendung schauen wir dann auf die Stadtverwaltung und hören uns an, wie das Gebrauchtwarenkaufhaus der Stadt München, die Halle 2, funktioniert. Dann geht es um Ökoprofit, das städtische Umweltberatungs- und Klimaschutzprogramm für Unternehmen. Und ganz zum Schluss spricht eine städtische Klimaschutzmanagerin der Stadt über zirkuläre Beschaffungskriterien bei der Vergabe bzw. dem Einkauf. Seit dem 14. Februar gibt es in Bogenhausen einen sogenannten Umsonstschrank. Der ist vergleichbar mit einem Bücherschrank, steht aber nicht nur für Bücher zur Verfügung, sondern für alle möglichen Sachen. Das Konzept ist im Viertel so gut angenommen worden, dass sich am 22. Juli der Verein Kreislaufschränke München e.V. gegründet hat. Ziel des Vereins ist es, in anderen Stadtvierteln weitere solcher Verschenkschränke aufzustellen. Über den Stand der Dinge haben wir mit Hanna Patalong, Vorstandsmitglied des Vereins, gesprochen. Dazu haben wir sie am Umsonstschrank bei der Nazarethkirche an der Barbarossastraße in Bogenhausen getroffen und sie als erstes gebeten, die Funktionsweise des Umsonstschranks dort zu erläutern.
Ein Umsonstschrank oder auch ein Kreislaufschrank oder ein Verteiler oder was auch immer, das ist ein Ort des Austauschs und zwar zum einen von Dingen, also das heißt Menschen kommen her, bringen Dinge, die sie nicht mehr brauchen, die aber absolut noch brauchbar sind und andere Leute nehmen die wieder heraus. Was dabei automatisch auch passiert, ist, dass eine zweite Ebene des Austauschs stattfindet, nämlich dass sich Leute begegnen hier im Viertel und dass beides ist passiert. Bei diesem Schrank, vor dem wir jetzt hier sitzen, und das freut uns ganz ungemein.
Hatten Sie die Idee für diesen Umsonstschrank oder wie ist denn die Idee entstanden?
Die ist gleichzeitig bei mehreren Menschen entstanden, würde ich sagen. Es war einfach die Beobachtung, im Viertel stehen immer wieder solche Verschenkkisten rum. Also einfach irgendwie so eine Umzugskiste, dann sind da die Sachen drin, an der Ecke ein Schild zu verschenken. Und Leute kommen da auch vorbei und würden sich auch was rausnehmen. Dann kommt der erste Regenguss und dann ist das alles nicht mehr schön. Das heißt, die Beobachtung war, da gibt es Menschen, die möchten Dinge weitergeben. Der Wunsch ist da, aber es hat dann noch nicht so richtig den Ort dazu. Und die Zeit ist reif, solche Orte zu schaffen. Und da haben wir uns aufgemacht, zu suchen im Viertel, wirklich ganz aktiv sind wir auf ganz viele verschiedene Orte zugegangen, auf Märkte, auch öffentliche Orte. Wir haben im Bezirksausschuss vorgesprochen. Und dann sind wir eben hier fündig geworden bei einem Pfarrer der evangelischen Kirche hier, der da einfach offene Ohren für hatte und der uns den Standort zur Verfügung gestellt hat.
14. Februar haben Sie eröffnet und wenn Sie jetzt auf die Monate zurückblicken seitdem, wie ist es denn gelaufen? Sie haben es schon ein bisschen anfangs angedeutet, aber erzählen Sie doch mal ein bisschen, wie wurde er angenommen?
Der Schrank wurde wahnsinnig gut angenommen, also direkt zur Eröffnung kamen auch Lokalpolitiker, lokale Presse war mit dabei und auch zahlreiche Bürger hier direkt aus der Nachbarschaft. Es wurde getanzt, gefeiert. Das war wirklich schöne Stimmung, obwohl das Wetter nicht mitgespielt hat. Und direkt die Phase danach war einfach geprägt durch ganz, ganz viel Dinge und Austausch und Leute, die in Kontakt kamen und einfach auch schöne Dinge, die man gefunden hat. Also da haben Leute sich wirklich auch von Dingen getrennt, wo sie dann wirklich aktiv gesagt haben, nee, das möchte ich einfach an jemand anderen hier im Viertel geben. Und das ist dadurch entstanden, was ganz schön ist. Das war so die Anfangszeit natürlich bei so einem öffentlich zugänglichen Schrank, der immer, wirklich immer offen ist für jeden. Da passiert manchmal auch ein Haufen Schmarrn. Also da gibt es sicherlich Leute, die ein anderes Verständnis davon haben, was noch brauchbar ist und was nicht. Da gibt es auch Leute, die das irgendwie nicht unterstützen können und die dann auch mal Müll abladen. Deswegen haben wir einfach ein sehr aktives Patensystem oder Patinnen sind es bei uns vor allem, die hier regelmäßig vorbeischauen und sich darum kümmern.
Wie viele Leute braucht man dazu?
Gut wären so 3 bis 4 Leute, die sich verantwortlich fühlen. Und die alle paar Tage mal vorbeischauen. Gerade am Anfang ist es gut, sehr regelmäßig da zu sein, um so einen gewissen Standard zu setzen. Aber ansonsten läuft es auch so. Vor allem, wenn man auch immer wieder die Leute einlädt, die regelmäßig da sind am Schrank, sich mitverantwortlich zu fühlen. Weil natürlich ist das so ein Gemeinschaftsprojekt. Das soll in der Nachbarschaft wirken und da darf sich auch jeder mit für verantwortlich fühlen.
Es ist auch sehr gemütlich hier. Ich muss es jetzt mal sagen. Wir sitzen hier vor dem Schrank mit Tisch und 2 Stühlen und die Sonne scheint und man genießt das wirklich hier zu sitzen. Jetzt würde ich vorschlagen, wir stehen einfach mal auf und schauen mal in den Schrank rein und Sie beschreiben mal, was denn da alles zu finden ist.
Ja, ich glaube, ein Highlight ist hier wirklich ein Schulranzen. Ganz neu schaut der aus. Sowas ist teuer. Dann haben wir ein Bügelbrett. Das gehört so zu den größeren Sachen, einen wunderbaren Spielteppich für Kinder. Wir haben extra Abteilungen für Kinderschuhe und auch ein Regalbrett, was für Kindersachen reserviert ist. Da ist jetzt eine Puppe drin und ein Spiel. Dann haben wir natürlich auch Bücher. Die sollen nicht vorrangig da sein, weil es ja auch ansonsten einfach Bücherschränke gibt. Und was wir immer da haben, was jetzt auch wieder ganz gut bestückt ist, ist viel Geschirr, viele Tassen, Vasen, Kerzenhalter. Ja.
Also eine ganze Menge. Was soll denn nicht rein?
Erstmal alles, was gefährlich ist. Irgendwie große Messer, Sägen, sowas. Bei Elektrogeräten ist es halt schwierig, von außen zu sehen, funktioniert das oder ist das gefährlich. Deswegen lieber nicht. Im Zweifelsfall nehmen wir sowas mit nach Hause, testen es und stellen es dann erst wieder rein. Und grundsätzlich ist der Schrank ja jetzt nun nicht riesig groß. Deswegen sollten die Sachen auch nicht zu groß sein, die man reinstellt. Wenn das mal vorübergehend drin ist, dann ist das okay.
Wie groß ist er denn?
1,20 x 1,20 Innenmaß.
Aber es ist ein wunderschönes Häuschen mit Dach und blau angemalt und ist sehr, sehr, sehr einladend, muss ich sagen. Sie haben auch schon eingangs gesagt, welche Ziele Sie und Ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter mit dem Umsonstschrank verfolgen. Vielleicht können Sie es aber noch mal ein bisschen ausführlicher erläutern, um was es hier eigentlich geht.
Also im Prinzip ist der Gedanke dahinter, mit so einem ganz kleinen Schrank einen Baustein zu einer Kreislaufwirtschaft zur Verfügung zu stellen und die Kreislaufwirtschaft im Prinzip von unten an zu schieben. Es gibt ja da auf EU-Ebene, gerade dieses Jahr im März, einen Aktionsplan. Im März wurde es auch intensiv diskutiert, dieses Jahr im Stadtrat ein Konzept vorgelegt für Circular Munich. Und da sagen wir, das ist gut, das braucht's. Wir brauchen diesen Ansatz von oben, es braucht politische Vorgaben, gerade auch was so Nutzbarkeit und Wiederverwendbarkeit und sowas betrifft. Aber wir brauchen eben auch diese Orte, die das von unten ein Stück weit anschieben und überhaupt möglich machen. Das heißt Repair-Cafés, Verteiler, Foodsharing und eben auch solche Schränke.
Und weil eben der Umsonstschrank hier so erfolgreich war, haben Sie und einige andere einen Verein gegründet, der da heißt Verein Kreislaufschränke München. Ja, wie lief die Gründung? Welche Vereinszweck hat er? Und wie ist der Stand der Dinge momentan? Haben Sie schon neue Standorte für weitere Kreislaufschränke, Umsonstschränke gefunden?
Wir hatten eine wunderbare Gründungsfeier im Juli diesen Jahres, 22. Juli, war die Gründung mit 11 Gründungsmitgliedern und zwar direkt hier an diesem Ort, wo wir stehen, an dem Ort, wo Sie jetzt gerade sind. Da stand unsere wunderbare Straßenmusikerin Laura Ernst, die uns auch im Anschluss wieder mit Musik erfreut hat. Wir sind damit voller Hoffnung gestartet und so auch weitergegangen. Wir haben Zuwachs bekommen im Verein, tatsächlich durch noch mehr Mitglieder. Wir haben uns natürlich erstmal organisieren können. Wir alle haben vorher noch keinen Verein gegründet gehabt. Das war für uns alle neu. und sind jetzt 3 Vorstände, die zusammen mit dem Team voll powern für den Zweck, eben in ganz München weitere solche Schränke aufstellen zu können. Und wir haben das genau Kreislaufschränke genannt, um diesen Gedanken der Kreislaufwirtschaft mit aufzugreifen, eben, dass die Dinge im Viertel kreisen und nicht um die Welt. Das ist so das Motto, das ist das, was uns antreibt, wo wir denken, das ist so ein unkomplizierter, simpler Ansatz, der es Leuten einfacher macht, nachhaltig zu leben. Das ist so unsere große Vorstellung, was bisher geschah. Wir haben erstmal im Anschluss an die Vereinsgründung zahlreiche gute Presseartikel gehabt, auf die sich sehr viele Menschen gemeldet hatten. Also wir hatten über 30 Anfragen direkt im Anschluss an die Vereinsgründung von Leuten, die uns gesagt haben, wo sie einen guten Standort finden, die sich einbringen möchten. Und die haben wir gesammelt und auch zu Infotreffen eingeladen, auch hier am Schrank, wo wir das dann weiter besprochen haben. Daraus haben sich dann mehrere neue Standorte rauskristallisiert, die wir im Moment beplanen. Also wo wir einfach schauen, wo gibt's da gute Standorte und wie gehen wir da weiter vor? Müssen wir uns an die Stadt wenden? Müssen wir ja an die Kirchen herantreten? Und es gibt schon einen Standort, der hoffentlich noch dieses Jahr eingeweiht werden kann. Das ist in Fürstenried. Da sind wir am Familienzentrum Friedenskapelle, wo ein sehr engagierter Mitstreiter dort vor Ort das ermöglicht. Also noch dieses Jahr wahrscheinlich haben wir da unseren eigenen weiteren Schrank, den wir einweihen. Ansonsten sind wir aktiv noch im Lehel, im Westend, Unterhaching. Es sind auch sehr aktive Menschen und sind offen für alle neuen Standorte auch.
Also es geht recht zügig voran, gerade auch unter erschwerten Bedingungen trotz Corona. Ist es, weil Sie auch gesagt haben, in Fürstenried bei der Friedenskapelle, wir sind hier auch an einem Standort an der Kirche. Sind die Kirchen hier die ersten Ansprechpartnerinnen? Warum gerade die Kirchen?
Das hat sich jetzt dynamisch so ergeben tatsächlich. Wir sind überkonfessionell und überparteilich und offen für jeden. Es ist so, dass es zu Kirchen ganz gut passt vom Konzept her, weil es zum einen gemeinschaftsfördernd ist und auch Nachhaltigkeit ja durch grünen Gockel und so Zertifizierung ja auch bei den Kirchen.
Was ist der grüne Gockel?
Die Nazarethkirche ist mit dem grünen Gockel zertifiziert. Das ist ein Nachhaltigkeitskriterium oder eine Nachhaltigkeitszertifizierung, die gar nicht so einfach zu bekommen ist. Da geht es auch um Wärmeisolierung und nachhaltige Beschaffung und Materialien und sowas. Und das gibt es bei mehreren evangelischen Kirchen. Deswegen überrascht es mich nicht, dass da das Interesse so groß ist. Grundsätzlich sind wir für alle anderen Standorte auch offen. Es ist einfach so, dass es auf städtischem Grund tendenziell eher länger dauert, bis man da eine Genehmigung hat, bis man da wirklich sich einig ist, wer wofür verantwortlich ist. Genau dafür haben wir auch den Verein gegründet, dass es da einfach auch langfristige Ansprechpartner gibt und das möglich ist. Aber da braucht es einfach einen längeren Atem. Und was wir jetzt schneller schaffen konnten, das war eben über kirchliche Grundstücke. Und da ist das Interesse sehr groß. Da freuen wir uns sehr drüber.
Als letzte Frage, wenn wir nochmal zu diesem Begriff Kreislaufwirtschaft zurückkommen. Da können ja viele Bürgerinnen und Bürger vielleicht gar nicht so viel damit anfangen. Jetzt haben wir ein schönes Beispiel hier für Kreislaufwirtschaft mit dem Umsonstschrank, über das wir jetzt gesprochen haben. Jetzt machen wir das mal ein bisschen größer, schauen auf die Stadt, schauen auf die Stadtverwaltung, kommen dann zum Kommunalreferat, dann zum Abfallwirtschaftsamt und dann sind wir natürlich bei Mülltrennung, Müllvermeidung, Müllverbrennung, die es ja auch in München gibt und so weiter und so fort. Ganz offene Frage, was läuft da gut bei der Stadt beim Abfallwirtschaftsamt und was läuft da nicht gut? Was würden Sie sich wünschen, dass besser läuft und anders läuft?
Also konkret, wenn Sie jetzt auf den AWM ansprechen, läuft da einiges gut, wenn wir uns anschauen, wie die Wertstoffinseln zum Beispiel angenommen werden, wie da getrennt werden, wie das auch getrennt entsorgt wird. Und wie das auch weiterverwendet wird. Was noch besser laufen könnte, ist zum Beispiel so schöne Beispiele wie die Halle 2, wo eben noch brauchbare Dinge von den Wertstoffhöfen dorthin gebracht werden und dann einfach wieder in den Kreislauf kommen. Also das heißt nicht entsorgt werden, nicht stofflich verwertet werden, sondern einfach weiterverwendet. Das finde ich läuft gut und das kann einfach noch viel weitere Kreise ziehen. Das wären dann praktisch solche Schränke in größer. Dann einen Riesenanteil macht natürlich auch die Textilindustrie. Da ist das Problem aber weiter vorne in der Wertschöpfungskette. Also wenn wir uns Circular Economy, das Konzept anschauen, dann fängt es ja schon beim Design an und bei der Herstellung. Und wenn da die Materialien schon so schlecht verarbeitet sind, dass sie eben nicht wiederverwendet können nach einer Nutzungsdauer, dann hat da auch ein AWM nicht große Handhabe. Insgesamt denke ich, ist München gerade auch mit seinem Vorstoßen für Circular Munich auf einem ganz guten Weg. Das müsste nur alles viel, viel schneller und viel, viel detaillierter und mit wirklich den zivilen Akteuren auch funktionieren. Also das heißt, es ist gut, dass sie auf die Repair-Cafés zugegangen sind, dass sie ja auch viele lokalen Initiativen damit reinbringen. Aber da müsste einfach noch mal ein bisschen mehr Schwerpunkt hin und ein bisschen mehr Pfeffer. Das wäre schön, das würde ich mir wünschen. Und da wären wir als Verein Kreislaufschränke halt auch ein kleiner Baustein, der hier helfen kann, wirklich ganz lokal den Leuten in ihrer Nachbarschaft so einen Ort zur Verfügung zu stellen.
Soweit Hanna Patalong, Vorstandsmitglied im Verein Kreislaufschränke München e.V. Eine wirklich gute und auch überfällige Idee, dass die Dinge im Viertel kreisen sollen und nicht um die Welt, wie es auch im Motto des Vereins heißt. Sind Sie neugierig geworden? Haben Sie Interesse an Mitarbeit oder wissen Sie gar einen guten Standort für einen Umsonstschrank? Dann gehen Sie auf die Internetseite www.kreislaufschränke.de. Aber natürlich gibt es noch andere Plätze und Orte, wo Sie teilen, tauschen und verschenken können. Denken Sie an die zahlreichen Bücherschränke in den Stadtvierteln. Dann an die Verteiler von Foodsharing, wo Sie noch genießbare Lebensmittel hinbringen können, die Sie vielleicht ansonsten weggeworfen hätten. Und auch Lastenräder gibt es inzwischen gratis zum Leihen. Benutzen Sie die Suchmaschine Ihrer Wahl und schauen Sie, ob es Bücherschränke, Verteiler und Lastenräder in Ihren Stadtvierteln gibt.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Seit einigen Monaten steht die Audiotour »So ernährt sich München«, eine Stadtführung zu Orten nachhaltiger und regionaler Ernährung von Ober- nach Untergiesing unter www.audio.eine-andere-welt-ist-pflanzbar.de zum kostenlosen Herunterladen und Streamen zur Verfügung. Ella von der Heide und die Bürgerstiftung München haben, gefördert mit Mitteln des Referats für Gesundheit und Umwelt der Stadt, eine Online-Führung erstellt, die auch zu Corona-Zeiten gut nutzbar ist. Auf einer Route von 1,5 Kilometern und 17 Stationen geht die Tour in 90 Minuten der Frage nach, wie Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner so mit Nahrungsmitteln versorgt werden können, dass die Umweltbelastung verringert, Müll reduziert, die Würde der Tiere geachtet wird, faire Preise und Löhne bezahlt werden, die regionale Landwirtschaft unterstützt wird und die Versorgung auch in Krisenzeiten funktioniert. Dieser kostenlose Hörspaziergang führt zu Orten, an denen Stadtpolitik, Gewerbe und Zivilgesellschaft ein ressourcenschonendes und faires Ernährungssystem gestalten. Von Produktion über Verarbeitung und Verkauf bis hin zum Umgang mit Nahrungsmittelabfällen geht es darum, positive Beispiele kennenzulernen und Ideen dafür zu bekommen, wo angesetzt werden kann, damit das Ernährungssystem in München nachhaltiger wird. Besichtigt und besucht werden auf der Audiotour zum Beispiel ein Hofladenautomat, das Giesinger Bräu, Komposttoiletten, ein Wochenmarkt, das Kartoffelkombinat als Beispiel für solidarische Landwirtschaft und der Gemeinschaftsgarten Giesinger Grünspitz. Hören wir rein, was es zu letzterem zu sagen gibt.
Hinter dem Zaun befindet sich einer der 27 urbanen Gemeinschaftsgärten in München.
Hallo, ich bin die Silvia, ich grüße euch im Garten auf dem Grünspitz. Ich arbeite bei Green City seit 15 Jahren und eins unserer Projekte ist hier der Giesinger Grünspitz. Dieser Garten hier wurde im Sommer 2014 gegründet. Das war der erste Teil, der auf dem Grünspitz umgestaltet wurde. Der Boden hier ist sicherlich belastet, nachdem hier der Autohändler war. Wenn man nicht sicher ist, ob der Boden geeignet ist, dann ist es gut, Hochbeete zu bauen. Es gibt ungefähr 25 Hochbeete und jedes wird von einer Familie oder einer Nachbarin, einem Nachbarn bepflanzt. Dieser Garten ist besonders insektenfreundlich, nicht nur, weil wir die Kastanienbäume haben, die ganz viel Nektar anbieten, sondern weil wir mehrjährige Beerensträucher hier haben und auch ein Insektenhotel. auch wenn diese Stelle im ersten Blick nicht so entspannend wirkt, es ist wirklich überraschend, wie schnell man Lärm, Verkehr ausblenden kann und man sogar die Vögel zwitschern hört. Das ist das Besondere an dieser Stelle. Dieses Projekt ist einzigartig. Es gibt kein vergleichbares Projekt in München. Von der Zusammensetzung der Grundstückseigentümer, der Location, des Baumbestandes. Man ist sehr vorsichtig und wir betreten alle Neuland, sowohl Green City als auch die Stadtverwaltung. Dafür ist ja dieses Projekt da, einfach in den Diskurs mit den Nachbarn zu kommen. Was könnte später passieren? Wenn viele so eine Gartennutzung sich vorstellen können, dann bestehen Chancen, dass die Stadt zukünftig so einen Garten anbietet. Die Abhängigkeit von Städten in Bezug auf Lebensmittel ist ja enorm und das macht dieses Stadtsystem so zerbrechlich. Deswegen ist es so wichtig, so viel Nahrungsmittel wie möglich in einer Stadt selbst anzubauen. Green City arbeitet dahin, dass in jedem Quartier mindestens einen Gemeinschaftsgarten zur Verfügung steht und auch dafür, dass Dächer zum Beispiel begrünt werden. Da könnten auch Hochbeete auf Dächern stehen, alle Balkonen könnten begrünt werden und in Innenhöfen könnten auch Beeren oder andere Gemüse und Obstsorten angebaut werden. Auf jeden Fall könnten Verkehrsflächen in Grundflächen oder öffentlicher Raum umgewidmet werden.
Neben Gemeinschaftsgärten wie diesem hier gibt es noch viele andere Formen urbaner Gärten in München. 300 Schulgärten, 100 Kleingartenanlagen und am Stadtrand 25 Krautgartenanlagen. In den Gärten wird Ernährungswissen weitergegeben. Alte Nutzpflanzensorten werden erhalten, Saatguttauschbörsen organisiert und der Stadtraum wird begrünt. Außerdem sind viele der Gemeinschaftsgärten interkulturelle Gärten und ermöglichen Geflüchteten oder auch anderen Neuankömmlingen aus der ganzen Welt, in München Wurzeln zu schlagen und produktiv zu werden. Alle Formen der urbanen Gärten sind visionäre Beispiele dafür, wie wir die Stadt anders nutzen könnten. Stellen Sie sich vor, anstatt von Parkplätzen entlang der Straßen gäbe es Gemeinschaftsgärten und Sie könnten direkt vor Ihrem Haus in einem Garten wie diesem Ihren Salat pflücken. Das wäre ein Paradigmenwechsel von der autogerechten zur gartengerechten Stadt.
Soweit unser Ausschnitt aus der Audiotour »So ernährt sich München«, eine Stadtführung zu Orten nachhaltiger und regionaler Ernährung von Obernach Untergiesing von Ella von der Heide. Silvia Gonzales von Green City hat den Giesinger Grünspitz vorgestellt, der ein Teil der Audiotour ist. Die Audiotour steht unter www.eine-andere-welt-ist-pflanzbar.de zum kostenlosen Herunterladen und Streamen zur Verfügung. Und es lohnt sich wirklich, daran teilzunehmen. Probieren Sie es unbedingt aus.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Jetzt möchten wir Ihnen weitere Orte des Wandels vorstellen. Und so lautet auch der Titel von Stadtspaziergängen, die das Nord-Süd-Forum München und Commit e.V. anbieten. Auf diesen Spaziergängen werden Orte, Plätze, Läden, Initiativen und vieles mehr vorgestellt, die einen gesellschaftlichen Wandel leisten und die Vorschläge machen für einen nachhaltigen Lebensstil, für einen ökosozialen Wandel, fürs Gärtnern, Reparieren, Teilen, Tauschen und vieles mehr. Hören wir im Gespräch mit Raphael Thalhammer vom Münchner Nord-Süd-Forum, was es da alles gibt und welche Ziele Commit und Nord-Süd-Forum mit den Orten des Wandels verfolgen.
Mit diesen Führungen verfolgen wir das Ziel, aufzuzeigen, dass es in München direkt vor unserer Haustür schon ganz viele tolle und wirklich zukunftsweisende Initiativen und Orte und vor allem Menschen gibt, die da super engagiert sind. Das Ziel ist eben wirklich, den Diskurs zu verändern, weg von einer 5 vor 12 Einstellung, oh Gott, wie können wir die Welt retten, hin zu einem lustvollen, sage ich mal, Mitmachen und einem ermutigenden und empowernden Ansatz. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, sich selber sozusagen für einen ökosozialen Wandel einzusetzen, sei es auf einer Konsumebene, aber natürlich auch darüber hinaus durch politische Teilhabe und durch, ja, auch mit Nachbarn und Menschen, die um uns herum sind, einfach ins Gespräch zu kommen. Mhm. Und darauf möchten wir hinweisen, dass es eben ganz viele Möglichkeiten gibt.
Genau, dann sprechen wir doch mal über die ganz vielen Möglichkeiten. Wer mal konkret, welche Führungen gibt es? Kannst du da einfach ein paar Beispiele aufzählen und vielleicht auch so verschiedene Stationen vorstellen, dass es so ein bisschen plastischer wird?
Ja, total gern. Beginn einfach mal mit unserem Klassik-Rundgang. Das ist so das erste Format, das unter dem Titel Orte des Wandels entwickelt wurde. Da beginnen wir im Eine Welthaus und ziehen dann weiter zur GLS-Bank, zum Haus der Eigenarbeit, zur plastikfreien Zone, zum Verkauf-Handelskontor. Und je nachdem, anfangs waren wir auch an kulturellen Orten, zum Beispiel der Kulturjurte oder dem Kreativquartier. Das sind so die Stationen, die wir da anlaufen. Daraus haben sich dann verschiedene andere Rundgänge noch entwickelt. Zum einen die Idee, wir wollen nicht durch die ganze Stadt pendeln, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern wir wollen fußläufige Formate entwickeln. Das heißt, es gab dann so Stadtviertelrundgänge, zum Beispiel in Giesing, wo wir den Grünspitz besuchen zum Thema urbanes Gärtnern, dann den Stadtteilladen dort, wo es um Partizipation und Politikvermittlung sozusagen zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Stadtpolitik geht. Dann eben auch für Handelsinitiativen im Stadtteil oder Foodsharing gibt es ja flächendeckend in allen Münchner Vierteln, werden Lebensmittel gerettet. Es gibt eine Sparerbank, wo man über die Gemeinwohlökonomie sprechen kann. Es gibt viele Bio-faire Cafés und Läden. Also es gibt viele Möglichkeiten, auch in den Stadtvierteln zu dem Thema zu sprechen. Und dann haben wir auch themenspezifische Rundgänge entwickelt. Zum Beispiel der Renner ist natürlich das Thema faire Mode, also ein Fair Fashion Rundgang. Diese Rundgänge sind sehr, sehr gut besucht gewesen immer und super nachgefragt, weil das einfach ein Thema ist, das sehr anschlussfähig ist für viele Menschen und einfach, ja, in unserer täglichen Lebenswelt eine große Rolle spielt, weil wir einfach jeden Tag uns in Klamotten hüllen und uns da einfach schon vielen Menschen auch sich schon die Frage stellt, wo kommen die her, unter welchen Bedingungen wurden die Klamotten denn hergestellt. Und auch da tut sich in München wahnsinnig viel in den letzten Jahren. Wir haben da einfach viele Läden, viele Labels, viele Brands auch eröffnet. Und die Szene hat sich auch organisiert und zusammengefunden. Ich hatte ja anfangs gesagt, es sind nicht nur konsumlastige Rundgänge, sondern auch andere Themen, die wir aufgreifen. Es gab hier zum Beispiel im Westend einen Rundgang zum Thema politische Teilhabe und Partizipation. Da haben wir zum Beispiel Radio Lora besucht. Da haben wir auch zum Thema, wie wollen wir wohnen, das Gemeinschaftsprojekt in der Liegsalzstraße besucht, waren dann im Druckwerk als genossenschaftlich organisiertes und hierarchiefreies Unternehmen sozusagen. Genau, haben uns einfach so verschiedene Ansätze hier im Viertel zu dem Thema Partizipation angeschaut und mit einer kleinen Spontan-Demo dann den Rundgang ausklingen lassen.
Genau. Klingt wirklich spannend. Du hast vorhin gesagt, die Fashion-Rundgänge waren ganz außerordentlich gut besucht. Wer nimmt denn daran teil? Sind es die jungen Leute, die Älteren, die Frauen, die Männer, aber auch natürlich, wer ist bei den anderen Rundgängen präsent?
Also grundsätzlich ist das Schöne an diesen Rundgängen, dass sich Jung und Alt begegnen können, dass es keine so klar definierten Zielgruppen gibt. Wir sagen immer, ab 16 bis 76 hatten wir tatsächlich Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon dabei. Bei den Fair Fashion Rundgängen ist es jetzt im Speziellen tatsächlich schon so, dass der überwiegende Großteil der TeilnehmerInnen eben weiblich gelesen sind. Aber dann tatsächlich sehr unterschiedlich. Also von Menschen, die sich einfach informieren wollen, wo man gut einkaufen kann, sage ich mal, bis hin zu Fachexpertinnen, die entweder selber aus der Textilbranche, sage ich mal, kommen oder die sich journalistisch damit befassen. Also Menschen, die wirklich auch einen fachlichen Hintergrund mitbringen, die dann einfach da noch ein bisschen stärker in die Szene eintauchen wollen.
Also alles lief gut seit Jahren mit den Führungen, Stadtteilrundgängen oder Stadtrundgängen, Orte des Wandels, und dann kam Corona. Was war dann? Habt ihr eure Rundgänge ganz eingestellt oder was? Wie lief das die letzten 8-9 Monate, muss man sagen?
Ja, genau, tatsächlich hat uns auch die Pandemie sehr getroffen. Ich sag mal so, in den ersten Wochen und Monaten, wie es wahrscheinlich uns allen ging, waren auch wir, sowohl wir jetzt in der Geschäftsstelle im Nord-Süd-Forum, wie auch unsere Teammitglieder für die Stadtrundgänge, erstmal beschäftigt irgendwie mit den Herausforderungen, die sich auf der persönlichen Ebene da gestellt haben. Es sind alle Rundgänge ausgefallen. Wir haben dann gehofft, dass wir über den Sommer und im Herbst wieder Rundgänge anbieten können, hatten eine LehrerInnenfortbildung im Juni, hatten auch noch einen Rundgang im Oktober, wobei da ging es dann ja schon mit der heranschleichenden zweiten Welle sozusagen los, und wir haben da einfach Erfahrungen gemacht, dass die Leute auch verunsichert sind. Also wir hatten für diesen Rundgang im Oktober 18 Anmeldungen, erschienen sind dann 4 Personen, und das sind natürlich dann, ja, das macht's für uns natürlich wahnsinnig schwierig. Bis wir dann tatsächlich im November dann zu dem Schluss gekommen sind, dass quasi einfach alle Rundgänge abgesagt wurden und wir für uns entschieden haben, dass wir tatsächlich es auch ausprobieren wollen und ein digitales Orte des Wandels Format entwickeln möchten.
Genau. Kannst du darüber mehr erzählen? Wie schaut es aus, euer virtueller Stadtrundgang?
Genau, wir machen jetzt im Dezember, am 18. Dezember, einen virtuellen Rundgang für ein Seminar von Studierenden an der LMU. Und es wird so ablaufen, dass wir uns gemeinsam treffen auf einer Videochat-Plattform und beginnen mit einem kleinen Workshop, wie wir es auch bei den analogen Rundgängen tatsächlich tun. Bei dem Workshop wird das Thema Sprache und Macht der Sprache im Fokus stehen, weil die Idee hinter den Rundgängen ist ja eben auch, Positivbilder und Positivdiskurse zu besetzen. Und da ist natürlich die Sprache, welche Worte benutzen wir, ein wahnsinnig wichtiger Aspekt davon. Dazu werden wir einen kleinen Clip mit den TeilnehmerInnen anschauen und uns dann in Kleingruppen, in sogenannten Breakout-Sessions, dazu austauschen. Und dann werden wir ganz analog zu dem klassischen Rundgang verschiedene Menschen treffen im virtuellen Raum. Die kommen dann da dazu. Wir werden die Übergänge und immer so eine kleine Vorbereitungsaufgabe, Frage für einen Kleingruppenaustausch stellen. Und dann werden wir mit diesen Menschen, die diese Initiativen oder diese Ansätze dann eben auch vorstellen, noch ins Gespräch kommen. Genau. Und das reicht wieder von den Themen ethische Geldanlagen über faire Mode bis hin zu Aktivismus und Fridays for Future, sage ich mal.
Okay. Und das startet dann jetzt für das Publikum im nächsten Jahr.
Genau. Und das nächste Jahr wird dann eben ganz, denke ich mal, zumindest die erste Jahreshälfte unter diesem Fokus digitale Rundgänge für uns stehen. Da wird es dann öffentliche Rundgänge geben, die auf unserer Webseite dann auch zu finden sind. In diesem Jahr leider nicht mehr.
Soweit Raphael Thalhammer vom Münchner Nord-Süd-Forum über die Stadtrundgänge Orte des Wandels. Dass wir unsere Wirtschafts- und Lebensweise ändern müssen, dürfte den meisten Menschen inzwischen bewusst sein. Umweltverschmutzung, Ressourcenausbeutung, Hunger und Armut, soziale Ungleichheit und massive Klimaveränderungen. All dies zeigt der Menschheit ihre planetaren Grenzen auf. So kann es eigentlich nicht weitergehen. Auch die internationale Staatengemeinschaft hat reagiert. Die Anfang 2016 in Kraft getretenen Ziele nachhaltiger Entwicklung, die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, die für eine nachhaltige Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene eintreten, können da als wichtiger Leitfaden des Wandels dienen, an denen sich auch die Stadt München und ihre Bürgerinnen und Bürger orientieren können. Am 15. Juni 2016 hat der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter die Resolution des Deutschen Städtetags Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene gestalten, unterzeichnet. Daran können wir uns schon ein Stück orientieren. Schon allein, wenn wir ethisch und ökologisch einkaufen, auf faire Arbeitsbedingungen achten und Dienstleistungen nutzen, die nachhaltig sind, können wir einen Beitrag im Sinne der Sustainable Development Goals, der Nachhaltigkeitsziele, leisten.
Und wichtige Tipps und Hinweise dafür bietet der Stadtrundgang Orte des Wandels, der vom Nord-Süd-Forum, einem Zusammenschluss von über 60 Münchner Initiativen, die im entwicklungspolitischen Bereich aktiv sind, und von Commit e.V., einem Verein für globalpolitische Bildungsarbeit, organisiert wird. Solche Orte des Wandels kennenzulernen ist wichtig. Es zeigt uns, eine andere Welt ist möglich. Genauso wichtig aber bleibt natürlich für soziale und ökologische Gerechtigkeit, für faire Arbeitsbedingungen und gegen Umweltzerstörung auf die Straße zu gehen und politisch aktiv zu werden. Das eine schließt ja das andere nicht aus.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Wir kommen zu unserem letzten Thema. Weg von der Wegwerfgesellschaft hin zu einer zirkulären Kreislaufwirtschaft. Um unsere Ressourcen und das Klima zu schonen, ist ein Umdenken mehr als geboten. Aus diesem Grund veranstaltete der Abfallwirtschaftsbetrieb München ABM im November 2019 ein Stadtratshearing zum Thema Circular Economy, Status Quo und Chancen einer zirkulären Wirtschaft in München. Damit wollte der AWM das Bewusstsein für dieses Thema schärfen und Ansätze einer zirkulären Wirtschaft in München vorstellen und weiterentwickeln. Einhergehend damit wurden Beispiele für eine angewandte zirkuläre Wirtschaft in der Münchner Stadtverwaltung präsentiert. Drei davon werden wir jetzt kennenlernen. Es geht los mit der Halle 2 und mit Dietmar Lange. Der Umweltschutzingenieur ist seit 27 Jahren für die Münchner Wertstoffhöfe zuständig und damit auch für die Halle 2. Das ist das Gebrauchtwaren-Kaufhaus der Stadt München in Pasing.
Im Jahr 2001 kam die neu gegründete Halle 2 dazu. Wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass diese beiden Bereiche, Wertstoffhöfe und Halle 2, von Anfang an unter einer Leitung standen. Mit Stolz kann ich behaupten, ich bin Vater der Halle 2, zumal ich nicht nur seit der Geburt dabei bin, sondern schon vorher. 1999 war ich mit zwei Kollegen bei den Berliner Stadtreinigungen. Die hatten auch ein Gebrauchtwarenkaufhaus. Wir haben uns dort inspirieren lassen und dieses Kaufhaus nach München geholt. Während leider die Berliner 2005 ihre Halle wieder schließen mussten, ihr Kaufhaus, hatten wir mit unserer Halle 2 richtig viel Erfolg. Wir zogen dann 2016 in die moderne Halle nach Pasing um. Übrigens, die Berliner denken wieder ganz genau darüber nach, wieder eine Halle, eine Gebrauchtwarenkaufhaus zu errichten und haben sich bei mir Rat und Anregungen geholt. Somit schließt sich dieser Kreis. Und diese tolle Idee von einem Gebrauchtwarenkaufhaus in städtischer Hand möchte ich Ihnen jetzt anhand der Halle 2 vorstellen. Die wichtigste Quelle für Wiederverwendbares sind unsere Wertstoffhöfe. 85% der Waren, die in Halle 2 verkauft werden, kommen daher. Die anderen Sachen, 10% von der Direktanlieferung, der Rest von unserer Sperrmüllabholung, Abholservice und den Wertschmuckmobilen. Wenn die Boxen gefüllt sind in unseren Wertstoffhöfen, kommt halt eben dieser Abholservice, holt die Dinge ab und bringt sie zu unserer Halle 2. In dieser Halle 2 sind die Mitarbeiter damit beschäftigt, die Dinge zu sortieren, sauber zu machen, in die Regale zu räumen. Dazu haben wir ein Regal, auf dem wir besonders ausgesuchte, hochwertige, antike Möbel beispielsweise platzieren. Im gesamten anderen Bereich der Halle 2 haben wir Holzpalettenmöbel. Der Charme daran liegt darin, dass wir diese Möbel mit einem Stapler ganz leicht verrücken können und so das Bild verändern können. Wir haben verschiedene Warenbereiche, die entsprechend sortiert eingeräumt sind. Ganz besonders sind wir stolz darauf, auch wieder Elektrogeräte anbieten zu können. Alle Elektrogeräte sind sicherheits- und funktionsgeprüft und werden mit einem Prüfprotokoll versehen, auf dem der Kunde auch erkennen kann, ob das Gerät vielleicht eine kleine Macke hat, aber trotzdem funktioniert. Ganz wichtig bei diesen Verkauf von Elektrogeräten ist diese Prüfung. Und da bin ich ganz froh darüber, dass wir ganz tolle Projekte haben, die für uns diese Prüfung machen. Einmal ist es, wir haben hier mehrere Vertreter auch hier vertreten heute, Anderwerk und Conjob, besser bekannt auch Condrops, sowie auch Weißer Rabe in der jüngsten Vergangenheit, die diese Geräte für uns prüfen. Aber nicht nur diese Projekte sind für uns wichtig. Auch die Projekte, die direkt von unseren Wertstoffhöfen Gegenstände erhalten, die zu schade sind, wegzuwerfen. Wir haben dort zwei Radelprojekte und auch wieder das soziale Projekt Anderwerk, die Haushaltsgroßgeräte bei uns von den Wertstoffhöfen abholen. Im Gegenzug erhalten wir einige der reparierten Geräte für unsere Halle 2. Erfolge. Unser großer Erfolg war natürlich 2017 den EuroCity Awards für diese Kreislaufkooperation zu erhalten. Aber auch im Landesamt für Umweltschutz in Augsburg, beim Umweltbundesamt in Dessau, beim Bundespresseamt in Berlin hat sich die Halle 2 als Leuchtturmprojekt einen Namen gemacht. Jetzt komme ich noch zu ein paar Zahlen über Halle 2. Im Jahre 2018 erwirtschafteten wir rund 700.000 Euro Einnahmenerlöse. So konnten etwa 1.000 Tonnen Abfälle wiederverwendet werden. Die Anzahl der verkauften Artikel war fast 160.000. 40.000 Kunden kommen jährlich, um sich von unserem Warenangebot begeistern zu lassen. Wir haben eine sehr, sehr positive Medienresonanz in der Printmedien, aber auch im Fernsehen. Viele Beiträge sind in Halle 2 gedreht worden. Was leistet Halle 2? Einen wichtigen Beitrag für den Umweltschutz, denn Wiederverwenden ist immer besser als Wegwerfen. Für die Gesellschaft, denn die Einbindung auch von Sozialprojekten, wo Arbeitsplätze oft geschaffen werden, für Integrationsarbeitsplätze geschaffen werden, ist ein ganz wichtiger Beitrag. Aber auch für den Geldbeutel, nicht nur für den Geldbeutel desjenigen, der dort einkauft, weil wir bieten die Dinge dort wirklich sehr günstig an, sondern auch für den Abfallwirtschaftsbetrieb, der natürlich die Einnahmen seinen Abfallgebühren zugutekommen lässt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Soweit der Umweltingenieur Dietmar Lange, der seit 27 Jahren für die Münchner Wertstoffhöfe zuständig ist und damit auch für das Gebrauchtwarenhaus Halle 2 in Pasing. Als nächstes geht es um Ökoprofit. Das ist das städtische Umweltberatungs- und Klimaschutzprogramm für Unternehmen. Dr. Ursula Triebswetter vom Referat für Arbeit und Wirtschaft RAW der Stadt stellt es vor.
Ökoprofit ist ein systematischer Baustein zur zirkulären Wirtschaft hier auf lokaler Ebene. Denn Ökoprofit ist ein Umweltmanagement-Ansatz, ein System in kommunaler Trägerschaft, eben mit dem Ziel der Verbesserung des betrieblichen Umwelt- und Ressourcenschutzes sowie der Senkung der betrieblichen Kosten. Und ganz wichtig, es ist ein Netzwerk, ein betriebliches Netzwerk. Kurz die Geschichte von Ökoprofit. Es wurde 1991 an der TU Graz entwickelt, dann 1998 nach München gebracht. München ist quasi das Zentrum von Ökoprofit Deutschland. Hier wurde das erste Ökoprofit-Projekt in Deutschland umgesetzt. Und es ist wichtig, Ökoprofit basiert auf Arbeitsmaterialien, die wir hier in München entwickeln. Wir haben die Eigentumsrechte und wir verkaufen auch diese Arbeitsmaterialien an andere deutsche Kommunen. Wir haben ungefähr 100 Nutzungsverträge mit anderen Kommunen. Hier in München ist Ökoprofit ganz stark verankert mit unseren Kooperationspartnern, seit über 20 Jahren mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb, mit den Stadtwerken München, mit der IHK für München und Oberbayern und seit diesem Jahr auch mit der Hochschule München. So haben wir verlässlichen Input in unser Projekt und garantieren so, dass wir Ökoprofit immer auf einem sehr hohen Niveau den Münchner Firmen anbieten können. Wir haben fast 400 zertifizierte Ökoprofit-Betriebe in München und auch seit 2000 gibt es schon den Ökoprofit-Club in München, wo also Betriebe sich immer wieder zu Ökoprofit zusammenfinden. Was ist jetzt der Beitrag von Ökoprofit zu einer zirkulären Wirtschaft? Also ganz wichtig ist, es ist ein Umweltmanagementsystem, also ein systematischer Ansatz. Wir als Träger geben den Betrieben einen Anreiz, alle Daten, die für Ressourceneffizienz und auch für Energieeffizienz wichtig sind, systematisch zu erfassen und darauf aufbauend eben rauszupicken, wo ist es am sinnvollsten, Maßnahmen durchzuführen, wo können die größten ökologischen und ökonomischen Erfolge erzielt werden. Das machen wir in einem Gruppenberatungsprojekt. Es gibt da 10 Workshops. Da ist Abfallvermeidung, ein Abfallmanagement ein ganz wichtiges Thema. natürlich auch umweltfreundliche Beschaffung, auch Energieeffizienz, denn das wurde, glaube ich, heute noch nicht gesagt. Die Nebenbedingung einer zirkulären Wirtschaft ist, das alles mit einem möglichst geringen Energieeinsatz zu machen, der idealerweise natürlich auf erneuerbaren Energien fußt. Ökoprofit ist mitarbeitergetrieben. Man braucht ganz viel Kommunikation über die Maßnahmen, die da entwickelt werden. Und das passiert in den Workshops, aber auch in der individuellen Beratung der Betriebe vor Ort. Wir schicken die Berater, die im Auftrag der Landeshauptstadt München arbeiten, zu 5 individuellen Vorortterminen in den Betrieben, sodass die Betriebe wirklich gut beraten werden. Die Maßnahmenentwicklung, die erfolgt dann eben auch, also aufgrund der Daten, die erhoben worden sind und auch aufgrund des Rates der Berater. Und da entwickeln sich immer sehr schöne Maßnahmen. Und das Ganze soll natürlich öffentlichkeitswirksam sein. Wir gestalten eine Broschüre, wir geben den Betrieben eine Urkunde. Das wird öffentlichkeitswirksam im Rathaus gemacht. Ich darf Ihnen nun ein paar Beispiele zeigen. Historisch ist es so, dass bei Ökoprofit am Anfang ganz viele Abfallvermeidungsmaßnahmen waren. Das hat sich dann ein bisschen gewandelt im Laufe der Zeit, eher hin zu Energieeffizienzmaßnahmen. Aber wir haben zunehmend Maßnahmen, die wirklich einer Schließung von Stoffkreisläufen dienen. Und da habe ich 3 Beispiele mitgebracht. Die Firma Bergzeit, das ist ein Händler von Bergausrüstung hier vor den Toren Münchens. Die haben eine Maßnahme gemacht in der Ökoprofit-Runde 2017-18 zur umweltfreundlichen Beschaffung von Büroartikeln. Also gleich von Anfang an darauf achten, dass man die richtigen Produkte einsetzt. Integrierte Produktpolitik. Dann haben wir ein Ingenieurbüro dabei gehabt. Sehr schönes Beispiel. Der Ingenieur Zäuner hat darauf geachtet, dass sowohl bei seinen Kunden als auch bei seinen Lieferanten ist ihm aufgefallen, da fällt die gleiche Art von Silikonpapier an. Er hat es gesammelt und dem Recycling zugeführt und ganz viel Sondermüll dabei vermieden. Und dann haben wir noch die Truma Gerätetechnik in Putzbrunn. Die verwenden Recyclate bei der Herstellung von bestimmten Kunststoffteilen. Und das ist natürlich toll, weil das ist wirklich eine Schließung von Stoffkreisläufen. Kurz zu den Chancen und Hemmnissen von Ökoprofit in Bezug auf eine Circular Economy. Also ganz wichtig ist, wir als Kommune, wir bilden die Plattform, wir geben den Input für die Betriebe, dass das richtige Fachwissen da ist. Wir stellen sicher, dass Abfallvermeidung und Energieeffizienz die oberste Priorität in der Beratung und auch in der Maßnahmenentwicklung und Umsetzung haben. Und ganz wichtig ist eben dieses Netzwerk. Die Betriebe kommen zusammen, tauschen sich aus und können so die Maßnahmenentwicklung einfach noch optimieren. Schwierig ist, dass viele Betriebe mangelndes Fachwissen haben über ihre Lieferketten. Durch diese Lücken im Wissen ist es sehr schwierig, Stoffkreisläufe zu schließen. Und da können wir als Kommune häufig auch nur bedingt mitwirken. Aber wir tun natürlich unser Bestes. Also ein kurzes Fazit. Wir bieten dieses Umweltmanagementsystem. Das heißt, wir unterstützen die Betriebe in der Optimierung vor allem der betrieblichen Prozesse hin zu einer nachhaltigen Unternehmensführung. Die Schwerpunkte in der Beratung liegen auf Energie- und Ressourceneffizienz. Also auf jeden Fall auf Optimierung von Energie- und Materialkreisläufen. Ich habe aber schon gesagt, die Anzahl der Maßnahmen, die wirklich auf eine Schließung von Stoffkreisläufen hinführen, steigt stetig. Allerdings der gesetzliche Rahmen und auch die ökonomischen Anreize für diese ganze Sache, die liegen natürlich außerhalb von Ökoprofit. Also den Markt für Sekundärrohstoffe können wir jetzt auch nicht beeinflussen. Aber insgesamt bemühen wir uns, dass wir einen systematischen Input geben hin zu einer Circular Economy und also doch einen wesentlichen Beitrag hier auf lokaler Ebene leisten können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war Dr. Ursula Triebswetter vom Referat für Arbeit und Wirtschaft RAW der Stadt München. Sie stellte das städtische Umweltberatungs- und Klimaschutzprogramm für Unternehmen Ökoprofit vor. Und zum Schluss spricht die städtische Klimaschutzmanagerin Kerstin Lopez über zirkuläre Beschaffungskriterien. Sie arbeitet im Direktorium in der Vergabestelle und ist zuständig für nachhaltige Beschaffung.
Zunächst möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick über die Rahmenbedingungen geben, welche Möglichkeiten bestehen überhaupt, Circular Economy hier anzuwenden. Dann der aktuelle Stand, was gibt es schon bei der Stadt München, und abschließend ein paar Vorschläge zur Weiterentwicklung. Kurz ein Überblick zur Beschaffungssituation bei der LHM. Um einmal zu verdeutlichen, welches Potenzial überhaupt in der öffentlichen Beschaffung der Stadt München liegt. Der Einkauf von Waren, Dienst und Bauleistungen erfolgt großteils über 7 zentrale Vergabestellen. Und hinzu kommen noch einzelne Einkäufe über die Dienststellen und Referate selbst. Allen in allem werden jährlich über 15.000 Vergaben für Waren und Dienstleistungen durchgeführt. Das ist vom Bleistift bis zum Müllauto mit einem gesamten Beschaffungsvolumen von über 450 Millionen Euro. Und darin sind die Bauleistungen noch gar nicht enthalten. Die kommen also nochmal dazu. Welche Möglichkeiten bestehen nun zur Berücksichtigung der zirkulären Wirtschaft im Rahmen der öffentlichen Beschaffung? Dazu erstmal 3 Grundsätze. Der erste ist Artikel 20 des Grundgesetzes, der Schutz der natürlichen Lebensgrundlage. Und dieser macht Umwelt- und als auch Ressourcenschutz sozusagen zu einem Staatsziel. Und er fordert eine angemessene Berücksichtigung im täglichen Handeln von den staatlichen, aber auch von den kommunalen Stellen und somit eben auch im Rahmen der öffentlichen Beschaffung. Dies wurde auch umgesetzt in einem strategischen Vergabegrundsatz und dieser besagt, dass Aspekte der Qualität, der Innovation, soziale wie auch Umweltaspekte bei Vergaben berücksichtigt werden. Und da werde ich gleich noch ein paar konkretere Beispiele machen. Und das Letzte ist, dass bei jeder Beschaffung, auch bei der öffentlichen Beschaffung, das Leistungsbestimmungsrecht des Auftraggebers bzw. der Auftraggeberin gilt. Das heißt, das Vergaberecht bestimmt nicht, was gekauft wird, sondern wie. Also ich als öffentliche Auftraggeberin lege fest, wie sollen die Produkte hergestellt werden, wie sollen sie transportiert oder auch geliefert werden. Darüber kann ich selbst entscheiden. Konkret können auf allen Stufen des Ausschreibungsverfahrens zirkuläre Beschaffungskriterien angewandt werden, was in verschiedenen Vergabegesetzen und Richtlinien geregelt ist. Die erspare ich Ihnen aber heute aufgrund der Kürze der Zeit und werde Ihnen nur die 4 Stufen vorstellen. Entscheidend ist die Bedarfsanalyse und diese liegt in der Regel bei den Bedarfsstellen selbst, das heißt bei den Dienststellen oder bei den Referaten. Und hier ist die Entscheidung, brauche ich ein neues Produkt überhaupt? Kann ich es vielleicht reparieren, wie vorhin schon gezeigt, oder kann ich es mir vielleicht auch in einer anderen Dienststelle, in einem anderen Referat ausleihen? Wenn das nicht der Fall ist und ich dann doch ein neues Produkt benötige, liegt die Entscheidung bei mir, wie soll es hergestellt werden, möglichst emissionsarm, aus welchen Materialien, reparaturfreundlich etc. All das wird hier eigentlich schon festgelegt. Diese Kriterien können dann in einem nächsten Schritt in der Leistungsbeschreibung festgelegt werden, in Form von Mindestanforderungen oder auch sogenannten Zuschlags- und Wertungskriterien. Zirkuläre Beschaffungskriterien können auch im Rahmen von Eignungsprüfungen bei den Unternehmen oder der Auftragsausführung, das ist dann, wie die Ware verpackt ist, oder auch der Transport definiert werden. Wie Sie sehen, bestehen zahlreiche Möglichkeiten, Anforderungen an die Produkte und die Dienstleistung zu stellen. Und theoretisch könnte jedes Produkt so beschafft werden, dass es den Vorgaben für die Kreislaufwirtschaft entspricht. Allerdings besteht natürlich die Gefahr, dass es solche Produkte noch gar nicht auf dem Markt gibt. Deshalb ist es dringend notwendig, Marktrecherchen durchzuführen oder auch eben vorab schon mit den Firmen in Kontakt zu treten und sich auszutauschen. Genau, wie sieht es nun in der Praxis aus? Es gibt schon ein paar Stadtratsbeschlüsse, die eine nachhaltige Beschaffung, also sozial-ökologische Beschaffung befördern und in denen auch Kriterien zur Abfallvermeidung und auch der zirkulären Wirtschaft enthalten sind. Ich habe Ihnen mal als Beispiel Büromaterial, Tinte, Toner mitgebracht. Hier wären Kriterien wie Nachfüllbarkeit und Recyclingsfähigkeit oder aber auch die Verpackungsgröße in der Ausschreibung bewertet. Für Verpackungen werden bei Ausschreibungen generell Vorgaben zum Material gemacht und auch zur kostenfreien Rücknahme der Transportverpackung durch den Lieferanten. Ob das immer eingehalten wird, kann von den Vergabestellen oft nicht überprüft werden, da die Lieferorte ja bei den Bedarfsstellen, also bei den Dienststellen selbst liegen. Und diese werden hier in der Verantwortung, das auch zu überprüfen. Vielleicht bedarf es hier auch noch einer engeren Zusammenarbeit zwischen Bedarfs- und Vergabestellen. Abschließend noch ein paar Vorschläge. Derzeit gibt es noch keine konkreten zirkulären Beschaffungskriterien. Diese müssten definiert werden. Gemeinsam mit konkreten Zielvorgaben, aber auch Monitoringvorgaben, Maßnahmen und dann in einem Stadtratsbeschluss oder so festgelegt werden. Wichtig ist hier allerdings frühzeitig alle Beteiligten in den Prozess mit einzubinden, um vorab mögliche Hürden abzubauen und eben auch Akzeptanz zu schaffen. Ebenso sollte, wie gesagt, ein frühzeitiger Austausch auch mit Firmen erfolgen. Also dies ist auch möglich im Rahmen des Vergaberechts, dass diese auch die Zeit haben, vielleicht Produktionsprozesse etc. umzustellen oder sich darauf vorbereiten können. Die politische Rückendeckung ist natürlich unabdingbar zur erfolgreichen Umsetzung, bedarf es aber auch motivierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und diese müssen auch rechtzeitig mit eingebunden werden, zum Beispiel in Form von Schulungen oder Ähnlichem. Nicht nur die Vergabestellen sind wichtig, sondern wie gesagt auch die Bedarfsstellen sollten stärker sensibilisiert werden und über ihre Verantwortung und Möglichkeiten aufgeklärt werden, sodass eine zirkuläre, nachhaltige Beschaffung schließlich auch gelebt und umgesetzt wird und es nicht nur bei Einzelbeschaffungen oder Pilotprojekten bleibt. Genau, das war jetzt ein sehr kurzer Überblick eines sehr komplexen Themas. Vielen Dank.
Vielen Dank. Vielen Dank.
Soweit die städtische Klimaschutzmanagerin Kerstin Lopez über zirkuläre Beschaffungskriterien. Sie sprach wie auch Dietmar Lange und Dr. Ursula Triebswetter auf dem Stadtratshearing zum Thema Circular Economy, Status Quo und Chancen einer zirkulären Wirtschaft in München im November 2019. Anzuschauen und nachzuhören auf www.münchen.de. Übrigens, der Kommunalausschuss des Stadtrats hat in seiner Sitzung vom 2. Juli 2020 die Weichen für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft gestellt. Der Abfallwirtschaftsbetrieb München ABM wurde beauftragt, erste Schritte zur Implementierung eines Circular Economy Konzepts und hin zu einer Zero Waste City zu erarbeiten. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Verantwortlich war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet.